In christlichen Gemeinden wird relativ oft darüber gesprochen, was der böse Teufel alles in der bösen Welt anrichtet. Aber man hört verhältnismäßig wenig darüber, wie der Feind unter uns Christen wirkt. Keine Angst, ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Aber die Bibel spricht von Satan. Und wir tun gut daran, diese Aussagen der Bibel ernst zu nehmen, dass wir der Bibel da mehr glauben als irgendwelchen Umfragen unter der Bevölkerung. Natürlich glauben 60, 70, 80% der Menschen in unserem Land nicht mehr, dass es einen Teufel gibt, das ist klar. Höchstens so mit zwei Hörnchen und einer Mistgabel oder sowas, ja. Das ist natürlich eine Fantasiegestalt. Aber die Bibel spricht davon, dass es grausame Realität ist, dass da ein Feind Gottes ist. Die Welt hat den Teufel schon lange abgeschafft. Teufel, Dämonen, Hölle, Ewigkeit, Gericht sind für die meisten unserer Zeitgenossen keine Realität mehr. Aber mein Freund Fritz Meyer von Österreich, der hat einmal gesagt, es gehört zu den teuflischsten Teufeleien, wenn wir den Teufel nicht mehr Teufel sein lassen. Was wissen wir über die Herkunft und das Wesen des Teufels? Schon bevor Gott die Welt ins Dasein rief, schuf er Engelwesen, Geisteswesen. Ihr ursprünglicher Zustand war gleich gut, gleich gerecht, gleich heilig. Sie hatten eine bedingte Freiheit ihres Willens. Sie konnten sich, so wie alle Geschöpfe, die Gott gemacht hat, für Gott, für den Gehorsam, für die Unterwerfung unter Gott entscheiden oder dagegen. Und der höchste und schönste und vollkommenste dieser Engelwesen war ein Engel, der wird in der Bibel Hellel genannt im Hebräischen. Das heißt, wird übersetzt in unseren Bibeln deutsch Morgenstern, Glanzgestirn. Die lateinische Bibel nennt das Luzifer, Lichtträger. So war sein Name, Hellel, ein ganz besonders strahlender, schöner, vollkommener Engel. Und wie wurde nun dieser Engel zum Satan? Darüber liegt vielleicht ein letztes Geheimnis, aber es gibt Bibelstellen im Alten Testament, die seit Jahrhunderten von allen Auslegern durch die Reihe ausgelegt werden, dass sie in verschleierter Weise etwas von diesem Fall Satans berichten. Wenn ihr mal mit aufschlagt, Hesekiel 28, Hesekiel Kapitel 28 von Vers 11 ab. Hesekiel 28, das ganze Kapitel ist eine Drohrede und ein Klagelied über den Fürsten von Tyrus. Diesen Fürsten von Tyrus, den hat es ganz gewiss gegeben. Das war eine historische Gestalt. Und zunächst die ersten 11 Verse gehen gegen diesen Fürsten von Tyrus. Der war hochmütig, der wollte hoch hinaus, der sagte, Gott bin ich und so weiter. Und dann geht der Text aber über eine menschliche, irdische Gestalt hinaus. Auch wenn man berücksichtigt, dass es im Orient ja so eine ausschmückende Rede gibt und dass da gerne ein bisschen übertrieben wurde in den Schilderungen. Aber hier geht es so weit hinaus, das kann keine orientalische Rede sein, die ein bisschen über das Maß hinausging. Sondern wir lesen ab Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke oder dein Mantel. Und da werden aufgezählt Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Das heißt, ein geschaffenes Wesen, ein geschaffener Engel, er ist Geschöpf, er ist nicht Gott. Gott und Satan sind nicht gleich starke Mächte, da gibt es keinen Dualismus, wie das genannt wird. Diese Vorstellung kommt aus der persischen Religionsmystik heraus, dass da ein Dualismus ist, das Gute und das Böse gleich starke Kräfte. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Gott ist Gott und hier ist ein geschaffenes Wesen, der aber in seiner Freiheit sich entschieden hat gegen Gott und der so zum Teufel wurde. Wir lesen weiter. Vers 14. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Wir werden gleich sehen, was es war. Durch die Menge deines Handelns füllst du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Vers 17. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Soweit mal dieser Text aus Hesekiel. Ich sage noch einmal, hier steht nicht ausdrücklich, dass das der Fall dieses großen Engels war, aber es ist sehr plausibel, es so zu deuten. Wir hätten sonst überhaupt keine Erklärung in der Bibel und alle Ausleger, alle großen Ausleger haben diesen Abschnitt so gedeutet. Er war vollkommen bis zu dem Tag, an dem Unrecht an ihm gefunden wurde, als es sich erhob und hoch hinaus wollte. Und eine andere Stelle im Alten Testament, im Propheten Jesaja, Kapitel 14, das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, der Text ist eigentlich schon hier an der Wand skizziert. Da steht ebenfalls eine Rede gegen einen König, nämlich von Babel, auch eine historische Gestalt. Und wieder wird in diesem Text ein Abschnitt gegeben, der wohl über diesen König von Babel hinausweist. Und da steht im Hebräischen fünfmal ich will, im Deutschen in der Elberfelder nur zweimal, aber im Hebräischen fünfmal, ich will. Und dieser Text, der spricht von Rebellion. Fünfmal, ich will, ich will, ich will. Zum Himmel aufsteigen, meinen Thron aufrichten über den Sternen Gottes. Ich will auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden sitzen. Ich will auf Wolkenhöhen hinaufsteigen. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Wie könnte das ein irdischer König sagen? Ja, das geht hinaus über alle irdischen Dimensionen. Und so können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese beiden Texte uns etwas darüber sagen, wie dieser geschaffene hohe Engel stürzte, wie er sich überhob, wie Hochmut in seinem Herzen aufkam. Und da ist natürlich ein letztes Geheimnis, wie das möglich war. Aber die Bibel sagt uns, dass so das Böse entstand und der Böse. Satans Sünde war Auflehnung und Stolz. Er wollte sein wie Gott und durch seine Rebellion wurde er Urheber der Sünde. Rebellion wird in der Bibel durchgängig als etwas sehr, sehr Negatives, sehr Schädliches, sehr Fatales bezeichnet. Und ich glaube, jede Form von Rebellion, die riecht so ein bisschen nach dem Urheber aller Rebellion, den es in dieser Welt gab. Satans Sünde führte dann zu seiner Verstoßung. Gott warf ihn aus seiner Gegenwart hinaus. Die Bibel sagt uns, er wurde auf die Erde geworfen. Und Satan wurde durch seinen Fall der Verführer zur Sünde. Er riss noch eine große Schar von Engeln mit in seine eigene Rebellion. Und dann, als Gott Menschen geschaffen hatte, verführte er auch die Menschen. Das berichten uns die ersten Kapitel der Bibel, die genauso historisch sind wie alles andere, was in der Bibel steht. Satans Fall hatte schwerwiegende Folgen, er selbst wurde zum Widersacher Gottes und er baut nun sein eigenes satanisches Reich im Gegensatz zu Gottes Reich. Seitdem gibt es zwei Reiche, das Reich Gottes, aber auch das Reich des Feindes, das er baut. Das bedeutet, Satan hat eine Strategie mit unerretteten Menschen, mit den Menschen, die Christus nicht gehören. Ich darf das mal an dieser Folie zeigen, die manche von euch kennen aus diesem Heft Schritte zur Freude von Herbert Masuch. Da sehen wir seine Strategie. Er will Menschen festhalten. Er will Menschen daran hindern, dass sie überhaupt zu Gott kommen. Das ist seine Strategie zunächst einmal mit allen Menschen, die Jesus Christus noch nicht gehören. Die befinden sich, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, im Machtbereich des Satans, da unten. Und er will sie festhalten. Und deshalb füllt er ihr Denken mit falschen Vorstellungen über Gott, mit falschen Vorstellungen über die Bibel und auch über das Christentum und über die Christen. Die Bibel sagt, dass der Teufel den ungläubigen Menschen den Sinn verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Das Evangelium ist ein helles Licht. Es ist eine großartige Botschaft, eine wunderbare, eine anziehende Botschaft. Es gibt nichts Vergleichbares in dieser Welt. Und doch ignorieren es so viele Menschen. Und die Bibel nennt uns den Grund, weil der Satan den Sinn verblendet, weil er Menschen blind macht für das herrliche Evangelium. War es nicht bei vielen von uns auch so, bevor wir gläubig wurden? Er füllt die Herzen der Menschen mit Stolz. Ich brauche keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott. Ich bestimme, was ich tue und lasse. Ich will nicht, dass ein anderer über mich herrscht. Er wirkt Unglauben. Er ist der Vater des Unglaubens. Und auf der anderen Seite betrügt er Menschen, die die Bibel nicht kennen, mit einer oberflächlichen Religiosität. In unseren Breitengraden heißt es meistens Kindertaufe, Kommunion oder Konfirmation, christliche Trauung, gelegentlicher Kirchgang und vielleicht auch die christliche Beerdigung. Paulus sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft kennen sie nicht. Namenschristentum, aufgeklebt wie ein Etikett auf eine Flasche, steht auch der Teufel hinter. Er hält Menschen fern von Gott. Und wenn sich einer wirklich aufmacht und will Gott suchen, dann wirft er oft Knüppel zwischen die Beine und Hindernisse, aber die Bibel sagt, wenn ein Mensch Gott von ganzem Herzen sucht, dann wird er sich finden lassen. Dann muss der Teufel einen Menschen gehen lassen. Wenn das, was ich bis hierhin sagte, auf irgendjemand unter uns zutrifft, wenn das sogar vielleicht jemand von uns weiß, ich bin noch im Machtbereich des Feindes, es gab noch keine wirkliche, willentliche Bekehrung in meinem Leben, eine Entscheidung, ich will Christus gehören. Ich will ihm mein Leben anvertrauen. Er soll der Erlöser und Herr meines Lebens sein. Dann möchte ich an der Stelle bitten, dann möchte ich bitten an Christi statt. Lass dich erretten. Lass dich losreißen und triff eine ganze verantwortliche Entscheidung und gib Christus dein Leben. Alle Menschen sind hier, nicht nur die, die Wahrsagerei betrieben haben oder in Drogen oder schwarzen Messen verstrickt waren. Alle Menschen sind von Natur aus hier in diesem Reich und man muss versetzt werden, verrückt werden. In diesem Sinn darf man verrückt sein, ja? Verrückt aus dem Reich des Satans in das Reich Jesu Christi, das Reich seiner Liebe, wie es Paulus nennt. So, nun verlassen wir dieses Gebiet und gehen zu dem, was ich eigentlich sagen will heute Morgen. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist er losgerissen, dann gehört er nicht mehr dem Feind, die Kette ist gerissen und er ist durch Jesus Christus mit Gott versöhnt, er ist durch Jesus Christus ein Kind Gottes geworden, er lebt jetzt im Reich Gottes, er ist nicht ohne Fehler, er ist auch nicht ohne Anfechtung, sondern der Teufel greift auch solche Menschen an, die jetzt ihm entrissen sind und zu Christus gehören. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Über diese Situation auf dieser Folie, da ist ein Mensch dem Feind entrissen, er gehört Jesus Christus, er lebt im Glauben, er ist ein Kind Gottes, aber Der Feind kommt mit Versuchungen. Wie arbeitet der Teufel an Christen, an Gläubigen? Darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Ich glaube, Satans grundsätzliches Ziel ist es, die Gläubigen und die Gemeinde unbrauchbar zu machen oder sogar zu vernichten. Dazu gebraucht er sowohl offene Verfolgung, zurzeit mehr in islamischen und kommunistischen Ländern, wo die Christen immer noch grausamen Verfolgungen ausgesetzt sind, im Sudan, auch in China, in anderen Ländern, vielen Ländern dieser Erde. Es ist gar nicht normal, dass wir eine solche Religionsfreiheit haben. Können wir unendlich dankbar für sein? Verfolgung, Satans Taktik Nummer 1. Die Bibel nennt ihn brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlinge. Aber auch da sehen wir, wie genau die Bibel ist. Sie nennt ihn Löwe. Wisst ihr, dass der Löwe ein Aasfresser ist? Die Löwin ist die Reißende. Sie reißt die Tiere. Und dann kommt der stolze Löwe und frisst das Aas. Die Bibel nennt ihn Löwe, das heißt Aasfresser. Er kann letztlich nur die fressen, die tot sind. Aas. Aber er greift die Lebenden an. Er greift sie an. Die andere Weise, wie Satan wirkt, ist heimliche Verführung. Verfolgung und Verführung. Und das haben wir mehr in den sogenannten westlichen Ländern. Bei uns. Die verführerische Schlange. Wir hörten schon verschiedene Tiere heute Morgen, ja. Da haben wir nochmal in einem anderen Zusammenhang brüllender Löwe oder verführerische Schlange. Und Paulus spricht in Epheser 6 im Blick auf die Christen von den Listen oder listigen Anläufen und Methoden des Teufels. List heißt, der Teufel kommt heimtückisch. Er kämpft nicht mit offenem Visier. Die Bibel nennt ihn Vater der Lüge. Sollte Gott gesagt haben, Pünktchen, 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 Fragezeichen. Vater der Lüge. Die Bibel nennt ihn Mörder von Anfang an. Er will unsere Seele morden. Er will uns wegreißen von Christus. Hermann Betzel, der große Theologe, hat einmal gesagt, ich hasse nur einen, und das ist der Teufel. Er will mir meine Seligkeit rauben. Ich glaube, das haben manche Christen noch gar nicht richtig verstanden, dass es ernst ist. Der Teufel will uns die Seligkeit rauben. Er will uns zurückreißen in seine Fänge. Und die Bibel nennt ihn Engel des Lichts. Das heißt, er kann sich ganz fromm verstellen. Ein Engel des Lichts. Aber jetzt konkret, wie geht der Teufel gegen die Gläubigen vor? Ich habe mal im Neuen Testament ein wenig geschaut und gesucht, wo sind Stellen, die ausdrücklich davon sprechen, wo der Teufel an den Gläubigen wirkt. Und ich kann sie gar nicht alle heute Morgen jetzt bringen, aber ein paar wichtige möchte ich nennen, zum Teil auch aus aktuellem Anlass. 1. Thessalonicher 3, wenn ihr das mal mit mir aufschlagt, wir wollen nur zwei, drei Stellen aufschlagen, aber 1. Thessalonicher 3, sehr wichtig, was wir da finden. Ich glaube, das Erste, was der Teufel macht, er greift Junggläubige an, Jungbekehrte. Ersten Thessalonicher 3, Vers 5. Er will Gläubige von Christus wegziehen und das gilt vor allem für Junggläubige. Da ist eine Gemeinde entstanden in Thessalonich. Paulus war sehr kurz dort, nur an drei Sabbaten hat er aus der Schrift gepredigt. Eine Gemeinde ist aber entstanden und dann brach eine Verfolgung über diese junge Gemeinde herein. Ganz jung im Glauben alle, diese Pflänzlein. Und jetzt schreibt Paulus an die Thessalonicher den Brief und schreibt in Vers 5, darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Paulus nennt ihn hier den Versucher. Er schreibt, ob der Versucher unsere Arbeit der Gemeindegründung, des Säens, des Menschen zu Jesus führens vergeblich gemacht hat. Ich weiß, jetzt denken einige von euch gleich, geht doch gar nicht, wer wiedergeboren ist, der wird doch bewahrt und so weiter. Lasst doch mal diese Spannung stehen. Hier wird uns gesagt, da war eine Gemeinde entstanden, da sind junge Gläubige und Paulus hat Sorge, dass der Teufel diese Arbeit vergeblich gemacht hat. Das ist eine Spannung, die die Bibel aufbaut und die sie stehen lässt. Da kann Druck von außen kommen und er kann so groß werden. Auch Druck aus der eigenen Familie, Verleumdung, Verspottung, Nachteile und was das alles sein mag. Druck von außen muss gar kein Gefängnis sein und diese Dinge. Der Teufel kommt damit, Druck von außen, er zieht in weltliches Leben zurück. Und er kann sogar Dinge gebrauchen, die eben angeblich seriöse Wissenschaft sind, aber in Wirklichkeit nur Ideologie, um junge Christen wieder zurückzuziehen in ihr früheres Leben. Ich sage das aus ganz aktuellem Anlass. Lasst uns für die Junggläubigen beten. Lasst uns für die Junggläubigen beten. Junggläubig heißt die ersten 10 Jahre, ja, das wisst ihr ja. Nach 10 Jahren zeigt es sich, ob jemand wirklich bekehrt ist. Also, viele Junggläubige hier unter uns. Lasst uns beten, ernstlich, und helft alle mit, dass wir jeden Christen lehren und befestigen in Gottes Wort. Der Versucher kommt und will zurückziehen in das alte Leben. Die zweite Stelle oder zweite Sache, die ich ansprechen will, ist, das geht in dieselbe Richtung, er will Gläubigen die Heilsgewissheit rauben. Das ist nämlich eine ganz schlimme Sache, wenn ihm das gelingt, dass er Christen die Gewissheit ihrer Errettung raubt. Dann kommt er und dann sät er Zweifel in die Herzen. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ist echtes Leben aus Gott bei mir vorhanden? Ich versage doch immer wieder so kläglich. Wie kann ich als Christ noch solche Sünden begehen? Bin ich am Ende doch irgendwie okkult belastet, dass mir das noch dauernd passiert? Oder auch, wenn Leid und Misserfolg in unser Leben kommen, warum muss ich ausgerechnet jetzt in diese Lage kommen? Warum kann mir niemand helfen? Warum lässt Gott das zu? Warum erhört er die vielen Gebete nicht? Warum? Hat er mich gar nicht wirklich lieb? Ist er doch nicht mein treu, fürsorgender Vater? Bin ich gar nicht sein geliebtes Kind? Das sind Gedanken, die können kommen. Ihr lieben Geschwister, wir müssen aber solche Gedanken als satanischen Ursprungs entlarven. Da muss im Bild gesprochen ein Antivirus-Programm drüber laufen. McAfee und so weiter, ja. Also ein Antivirus-Programm muss da drüber laufen. Das müssen wir entlarven. Diese Gedanken kommen nicht von Gott. Die kommen aus einer anderen Quelle. Es ist doch dieselbe Methode wie damals im Paradies. Der Kern der Versuchung bei Adam und Eva war folgender. Gott liebt euch gar nicht. Er will euch das Schönste vorenthalten. Ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Seht doch, Gott meint es doch gar nicht gut mit euch. Er lässt euch nicht von diesem Baum essen. Gott liebt euch nicht. Nur Gildo hat euch lieb, aber Gott nicht. Er will euch das Beste vorenthalten. Ja, ich kann diese Pointen nicht immer erklären. Ja, wer sie versteht, der versteht sie. Und wer nicht, der hat Pech gehabt. Ja, er will euch das Beste vorenthalten. Er engt euch ein, gebt eure Bindung an Gott auf, bestimmt euer Leben selbst. Das ist wahre Freiheit. So und ähnlich suggeriert er doch immer wieder. Merkt ihr, wie gefährlich solche Gedanken sind? Genauso versucht der Satan heute die Christen. Gott hat euch nicht wirklich lieb. Das ist ein satanischer Gedanke. Den müssen wir entlarven und der Zusage Gottes in seinem Wort mehr vertrauen als diesen Einflüsterungen. Die Schrift ist der Maßstab. Nicht unsere Gedanken, nicht unsere Gefühle und auch nicht unser Nervensystem. Die Schrift. Die Schrift und nochmal die Schrift. Und die Bibel sagt ganz klar, wer Jesus Christus sein Leben anvertraut hat, der ist ein Schaf seiner Weide. Und er hat einen Hirten und er hat gesagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Das ist die andere Seite der Medaille. Ich möchte einen dritten Bereich nennen, wo der Feind anfechtet, wo er versucht. Andere Christen stehen vielleicht ganz fest im Herrn, haben auch mit der Heilsgewissheit keine Probleme. Da kommt der Teufel wieder von einer ganz anderen Seite. Wenn er sieht, dass er diese Christen nicht von Gott trennen kann, dann versucht er sie vom Bruder zu trennen oder von der Schwester. Wenn ihm das gelingt, hat er dasselbe Ziel erreicht. Warum? Nach dem ersten Johannesbrief gibt es einen untrennbaren Kreislauf der Liebe. Gott liebt uns und den Bruder. Wir lieben Gott und den Bruder. Der Bruder liebt Gott und uns. Hoffentlich, ja? Ein Kreislauf der Liebe. Und der ist untrennbar. Im ersten Johannesbrief stehen solche gewaltigen Aussagen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wir lieben die Brüder. Wir sind aus dem Tod ins Leben gekommen und nun sind wir in eine Familie Gottes gestellt und wir lieben grundsätzlich jeden Bruder und jede Schwester. Egal wie der guckt und egal wie der riecht und egal wie der läuft und so weiter. Wir lieben grundsätzlich jeden Bruder. Und zwei Verse weiter heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Fortlaufender Erfolg. Die Rebecca muss wahrscheinlich irgendwo hingebracht werden. Wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben, sagt die Bibel. Alle Christen sind aufgerufen, andere zu lieben. Liebe Geschwister, der Feind ist listig. Wenn er sieht, dass er uns nicht von Gott trennen kann, dann versucht er uns vom Bruder zu trennen. Wisst ihr, wo das anfängt? Da drin, im Herzen. Wisst ihr, wie das anfängt? Mit Abneigung, mit Animositäten, mit Abneigung. Auf einmal ist da irgendwas vorgefallen, es hat einen Wortwechsel gegeben. Ihr wisst ja, Christen streiten sich nicht, die haben nur kleine, mittlere oder große Wortwechsel. Also es hat einen Wortwechsel gegeben, meinetwegen einen mittleren, und auf einmal Abneigung, Animositäten. Oder man nimmt Argumente gegen die eigene Vorstellung als Kritik gegen einen selbst, gegen die Person. Dabei hat der andere nur gegen eine Sache argumentiert. Man unterscheidet Sache- und Personalebene nicht mehr. Abneigung ist die Folge. Und dann zieht man sich innerlich zurück. Auf einmal kann man den Betreffenden in seiner ganzen Art nicht mehr leiden. Er geht auf einen Wecker, wenn man ihn nur sieht oder hört oder mit ihm zu tun hat. Man meidet ihn. Man macht einen Bogen. Man grüßt nicht mehr, man redet nicht mehr, man drückt sich, man verschwindet. Liebe Brüder und Schwestern, das Neue Testament zeigt uns, da steckt der Teufel hinter. Er ist der Durcheinanderbringer, aber auch der Auseinanderbringer. Er will Christen auseinanderbringen, manchmal in der eigenen Gemeinde. Und die Frage ist, wie reagieren wir geistlich und nicht fleischlich? Wie reagieren wir geistlich? Wenn wir den Bruder nicht mehr lieben und uns zurückziehen von ihm, dann wird der Kreislauf der Liebe zerstört. Schlimmer noch, wenn wir uns so verhalten, sind wir letztlich unversöhnlich. Wir geben dem anderen die Schuld und ziehen uns zurück von ihm. Wir sagen, ja, hätte er nicht so dumm geredet, hätte er nicht das gemacht und jenes nicht so reagiert, und jetzt strafen wir ihn, indem wir uns von ihm zurückziehen. Das ist letztlich eine unversöhnliche Haltung. Wir grüßen uns vielleicht noch, wenn es nicht zu umgehen ist, aber wir reden nicht mehr miteinander, nur noch hinter dem Rücken übereinander. Wir lieben nicht mehr. Und das ist gegen Gottes Aussage, zu vergeben habe. Um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, damit uns der Teufel nicht übers Ohr haut, heißt das. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Paulus sieht hinter mangelnder Vergebungsbereitschaft, die mit Abneigung anfängt, den Teufel. Er spricht hier in dem Zusammenhang von Satan und seinem Wirken unter den Christen. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Bitte, liebe Geschwister, lasst euch nicht vom Teufel übervorteilen. Wenn etwas vorgefallen ist oder irgendwann mal vorfällt, wir sind Menschen mit Fehlern und Schwächen, die in der Gemeindefamilie auf relativ engem Raum zusammenleben. Wenn etwas vorgefallen ist zwischen Einzelnen oder zwischen Ehepaaren oder Familien, bitte versucht geistlich damit umzugehen. Beweist eure geistliche Reife, indem ihr den ersten Schritt macht auf den anderen zu. Bereinigt die Sache durch eine klare Aussprache und durch Gebet. Und dem Teufel ist das Wasser abgegraben. Schluss aus. Er hat das Terrain verloren und kann nicht weiter sein böses Spiel treiben. Der Teufel ist ein listiger Betrüger. Er besitzt ein großes Arsenal an Methoden der Verführung. Ich kann das gar nicht alles nennen. Aber wieder andere Christen verführt er zur Heimlichkeit. Ganz auf. Heimlichkeiten, das ist grundsätzlich der Bereich des Feindes. Heimliches, negatives Reden über die Eltern oder über andere Christen. Heimliches Trinken. Ein Fläschchen in Ehren kann niemand verwehren. So ein bisschen Sonnenbrille der Seele, ja, dass die Welt nicht mehr so ganz trübe aussieht. Feierabendalkoholismus, heimliches Trinken, heimliche Zweifel an bestimmten Aussagen der Bibel. Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn heimliche Zweifel im Herzen sind und die richten ihr zerstörerisches Werk an. Damit muss man ans Licht, damit muss man zu einem Bruder oder Schwester, zu dem man Vertrauen hat, und das rauslassen. Sonst geht das weiter, das frisst um sich wie der Krebs. Heimliche, krumme Sachen in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Firma. Heimliche Habsucht, wie bei Ananias und Sapphira. Sie heuchelten Großzügigkeit nach außen, in Wirklichkeit waren sie habsüchtig. Heimliche sexuelle Sünden. Paulus spricht sogar von offenen Dingen in der Ehe bei Christen, wo der Teufel ins Spiel kommen kann, nämlich entzieht euch einander nicht, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Auch da kann der Feind ein Einfallstor finden in gläubige Ehen. Heimliche okkulte Dinge, Esoterik, Okkultismus nennt man Geheimwissenschaften, geheim, das läuft alles unter der Decke in der Finsternis. Und uns Hauptberufliche versucht er manchmal zu einer besonders schlimmen Art von Heimlichkeit zu verführen, nämlich zur Heuchelei, dass wir predigen und predigen und predigen, aber selbst verwerflich werden. Man kann in ein Doppelleben abrutschen, ja sogar in eine ganz große Lebenslüge. Wir sehen, der Teufel liebt die Heimlichkeit und er versucht auch uns Christen immer wieder in heimliche Dinge zu verstricken. Und da gibt's nur eine Therapie, ans Licht kommen, ans Licht damit. Und den Dingen ist oft das Rückgrat gebrochen, wenn sie ans Licht gebracht werden. Aussprechen, manchmal auch vor einem anderen seelsorgerlichen Menschen. Lasst mich noch ein letztes Gebiet nur erwähnen, nämlich falsche Prioritäten. Ich glaube, dass es dem Feind immer wieder gelingt, in unserem persönlichen Leben und im Leben der ganzen Gemeinde falsche Prioritäten einzuführen. Das heißt, wenn es ihm gelingt, aus Nebensachen Hauptsachen zu machen. Und das ist die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Christus und sein Reich, das ist die Hauptsache. Und ihm gelingt es manchmal in unser Leben und auch in das Leben ganzer Gemeinden, Nebensachen zu Hauptsachen zu machen und Hauptsachen zu Nebensachen. Ich meine das jetzt wirklich nicht moralisch, ich will jetzt nicht die moralische Dings reiten, aber ich muss das einfach mal wieder sagen, wenn es in einer Gemeinde von 65 Gemeindegliedern, wenn 14 Leute in der Gebetsstunde sitzen, dann haben zwar wahrscheinlich 51 Leute eine vordergründige Erklärung, warum sie nicht da sind, Aber der unsichtbare Hintergrund sieht ganz anders aus. Da ist es dem Widersacher gelungen, falsche Prioritäten in eine gesamte Gemeinde zu bringen, wenn das Gebet nicht mehr den ersten Stellenwert hat. Es gibt Geschwister, die haben einen ungläubigen Ehepartner. Da kann es auch einmal die Priorität sein, zu Hause zu bleiben, wenn die Gemeinde zum Gebet zusammen ist. Das will ich hier ausdrücklich in dem Zusammenhang erwähnen. Aber sonst gibt es sicher viele Dinge, die uns da zu Unrecht abhalten. Ich konnte jetzt nicht alles ansprechen, ich muss zum Schluss kommen. Ich kann aber nicht schließen, ohne noch einmal den vollbrachten Sieg Jesu Christi über den Feind und alle seine Machenschaften zu betonen. Unser Herr Jesus widerstand dem Teufel erfolgreich in der Wüstenversuchung und darüber hinaus bis zu seinen letzten Versuchungen am Kreuz. Steig herab, hilf dir selbst. Er widerstand, er blieb im Willen Gottes in Gethsemane am Kreuz und seitdem ist der Feind besiegt. Er liefert letztlich nur noch Rückzugsgefechte, wie das in der Militärsprache heißt. Und er muss alle loslassen, die sich bewusst an Christus klammern und seine Erlösung in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt auch, dass der Feind, wenn Christus wiederkommt, für 1000 Jahre gebunden werden wird und dann endgültig in den Feuersee geworfen wird. Er ist schon besiegt, aber er wird dann auch endgültig in den See geworfen. Weil das so ist, darf jeder Gläubige unter uns wissen, Satan ist ein besiegter Feind und die Bibel sagt, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der in uns ist, ist Jesus Christus und er ist stärker als der in der Welt ist, Satan. Christus lebt in uns und wir wollen lernen, in seiner Kraft mit der Waffe des Wortes Gottes zu leben, auch seine Machenschaften, seine listigen Methoden zu durchschauen, wo sie uns erreichen. Und jetzt kommen noch die Take-Homes. Was können wir konkret tun? Wenn wir das jetzt gehört haben heute Morgen, wenn wir uns gedanklich damit beschäftigt haben, was können wir tun? In Ruhe darüber nachdenken. Und wenn es dem Feind irgendwo gelungen ist, in unser Leben Dinge zu bringen oder uns auf Wege zu bringen, die nicht gut sind, dann brauchen wir jetzt nicht in Panik zu verfallen, sondern im Gebet bekennen und davon lassen, uns davon distanzieren. Ich glaube nicht, dass eine besondere Okkultseelsorge berechtigt ist von der Bibel her. Das ist ein anderes Thema, darüber kann ich jetzt nicht mehr sprechen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir irgendetwas in dieser Richtung erkennen in unserem Leben, dass wir das im Gebet bringen dürfen vor den Herrn, dass wir Buße tun können, davon lassen, uns davon distanzieren und dann alle zusammen auf Jesus schauen und fröhlich ihm weiter nachfolgen. Das ist der Weg. Lasst uns also an der Bibel und all ihren Aussagen festhalten, auch im Blick darauf, was sie über den Teufel und seine listigen Methoden und Anläufe sagt und uns in der richtigen Weise davor wappnen und damit umgehen. Ich möchte noch beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du der Sieger bist, der Held von Golgatha und vom Auferstehungsmorgen. Du hast deinen großartigen Sieg errungen über Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt. Du bist der Sieger und du lebst in uns, vielen von uns, den allermeisten von uns wohl. Herr, wir preisen dich, dass du uns herausgerissen hast aus den Ketten, dass wir im Reich Gottes leben dürfen, in der Wirklichkeit und Geborgenheit des Glaubens, dass du in uns lebst, dass du stärker bist als der in der Welt ist. Wir preisen dich, Herr Jesus. Du bist großartig, du bist wunderbar. Herr, aber wir sehen auch, wie es dem Teufel immer wieder gelingt, uns zu betrügen. Wo ihm das gelungen ist, da öffne uns die Augen dafür, dass wir uns distanzieren können und uns umso fester an dich binden. Herr, und wappne uns. Hab auch Acht auf unsere ganze Gemeinde. Herr, wir beten innig, hab Acht auf uns, auf unser Herz und auf unser Weg, auf unser Leben. Wir danken dir, dass wir dir gehören, und das wollen wir für Zeit und Ewigkeit. Amen.